Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drews, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Heute mit einem Thema, das sehr viele Menschen interessieren dürfte, weil sehr viele Menschen diese Filme gucken. Es geht um Pornos. Wie ich gerade noch mal gesehen habe, 96% der deutschen Männer und immerhin 79% der Frauen haben schon mal einen geschaut. Da gibt es dann die, die haben schon mal einen geschaut, und dann gibt es die, die schauen jeden Tag einen oder mehrere. Mit letzteren habe ich hier in der Praxis häufiger zu tun. Auch daher finde ich das ein super Thema heute. Und darüber will ich aber nicht alleine reden, sondern da habe ich einen ganz besonderen Gast heute, und das ist David. David ist Kameramann und hat Lust, mit mir heute über seine Erfahrungen zu sprechen und mir vielleicht ein paar meiner Fragen zu beantworten. Und ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke. Hallo.
Ja, hallo. Also die erste Frage ist ja, wie wird man Kameramann für dieses Filmgenre?
Ja, tatsächlich muss ich da sehr weit zurückholen. Das Ganze fing an schon in meiner Kindheit tatsächlich. Mit 13 habe ich ein Hundepärchen kennengelernt, wo ich den Hund ausführen durfte. Habe mir da so ein paar Euro nebenbei, D-Mark war das damals noch, ein paar D-Mark nebenbei verdient. Und die Familie, wo ich den Hund ausgeführt habe, die haben eigentlich immer so von der Hand in den Mund gelebt, haben aber immer sehr viel Geschäfte hier gemacht, Geschäfte da gemacht. Und irgendwann sind die dann nach Brasilien ausgewandert, und dann hat sich leider der Faden verloren. Und wie ich 18 war, habe ich zufälligerweise den Mann von dem Paar wieder getroffen. Und dann haben wir uns so unterhalten. Und dann erzählt er mir, dass er jetzt Pornos dreht. Naja, und ich mit 18, das war natürlich eine interessante Sache.
Das kann ich mir vorstellen. Magst du sagen, wann das war, in welcher Zeit?
1989,
okay. 1989, also
lange her. Lange her, genau.
Und auch die Zeit der Videotheken noch, ne? Das ist nichts, was die jungen Männer heute anspricht, die einfach ins Internet gehen können.
Das war noch alles ganz frisch. Auch die gesamte Filmerei war noch sehr, also da gab es ja noch keine Handys, wo man Filme mitdrehen konnte. Da fing das so gerade so an mit Video 8 und High 8, das war auch ein Hobby von mir. Und so sind wir nämlich auch ins Gespräch gekommen. Und dann sagte er mir, ja, sie bräuchten noch jemanden, der so ein bisschen Kabel trägt und die Stative trägt und die Sachen trägt, und ob ich da Lust hätte. Naja, gut.
Welcher Mann, junger Mann, würde da nicht ja sagen?
Brauchte er mich eigentlich nicht zweimal fragen, sogar noch Geld dafür verdienen? Klar, ja, so bin ich dazu gekommen. Also tatsächlich vom Tellerwäscher, also vom Kabelträger zum Kameramann.
Okay, und wie war das dann am Anfang? Ich meine, du warst blutjunge 18.
Ja, das war natürlich, die Vorstellung vorher, also bevor ich das erste Mal diesen Set gesehen habe, war natürlich, klar, mir alles vorgestellt, wie da die ganzen Frauen rumlaufen, und habe mich immer gefragt, Stative brauche ich nicht, ich habe mein eigenes. Ja, meine Freunde waren natürlich auch alle neidisch, wie die das gehört haben. Aber Ja, so war es dann doch nicht. Es war dann doch nicht so erotisch, wie man sich okay. das vorstellt. Es hat dann tatsächlich was mit Arbeit zu tun gehabt.
Okay. Und wenn du sagst, das war nicht so erotisch, wie du dir das vorgestellt hast, also die Menschen, die sich Pornos angucken, die sehen ja nicht den Kameramann, die sehen nicht den, der die Kabel schleppt, die sehen nicht den Ton, den der das Mikrofon hält,
ja.
die sehen den Regisseur nicht und was auch immer da noch so rumläuft. Die sehen ja, wie das immer bei Filmen ist, nur den fertigen Film. Wie ist es denn dann tatsächlich für dich? Also hattest du zu der Zeit schon mal ein Porno geguckt? Hattest du eine Idee?
Ja, also doch, Pornos gab ja kein Internet, aber doch, ein Porno habe ich schon geguckt, na klar.
Doch. Naja, Videotheken oder?
Doch, also ein Porno hatte ich schon geguckt gehabt. Aber es ist eben halt, klar, da sieht man das fertige Produkt im Film. Aber wie es eben halt dazu kommt, man sitzt da ja und man frühstückt vielleicht vorher noch was und man redet ganz normale Themen, es ist nichts Erotisches. Und dann geht's zum Set und dann fängt man an, also so auf Knopfdruck dann.
Ich habe gerade mich daran erinnert, dass mein erster Pornofilm, den habe ich mit meiner Freundin geguckt. Die Eltern hatten den allerersten VHS-Rekorder, den es irgendwie auf der Welt gab, und hatten Filme. Hoffentlich weiß man jetzt nicht, wer das war. Also und ich erinnere mich noch an Tennissocken und viele Körperhaare. So.
Ja, Haare waren, glaube ich, ja. Haare waren da noch.
Ja. Und die Schubkarre. Das hat mich sehr beeindruckt, die Stellung Schubkarre. So, das war das eine Mal. Aber das war eben ein Film. Deswegen dachte ich ja, hat man vielleicht irgendwie mal bei irgendjemandem gesehen oder zumindest hat man so Bilder schon mal im Kopf gehabt. Aber du hast dann da angefangen und wie war das dann? Also wie bist du dann da? Wie war das erste Mal, dass du, das ist ja auch eine ungewöhnliche, ein ungewöhnliches Erlebnis, gerade damals, anderen Menschen beim Sex zuzugucken.
Ganz klar. Also,
ich könnte jetzt noch vorher fragen, ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Sex?
Ja.
Hattest du schon. Und ja. Jetzt sollst du anderen dabei zugucken. Ja. Also das ist ja schon was sehr Besonderes.
Also das ist ja natürlich in der Vorstellung, hat man das natürlich schon immer durchgemacht. Aber jetzt so in der Realität das zu sehen, war natürlich schon aufregend. Und als 18-Jähriger oder knapp 19 oder gerade 19, da war das schon aufregend, ja. Aber auch interessant. Also ich muss sagen, also zu Anfang war ich auch sehr schüchtern. Also ich glaube, ich habe da kaum mit einem Darsteller gesprochen, ganz ruhig in der Ecke gesessen und gewartet, bis es losging. Also es war schon eingeschüchtert. Also die ersten zwei Szenen, bis man dann so langsam auftaut und das tatsächlich auch als Arbeit ansieht, hat das schon so zwei, drei Szenen gedauert.
Und wie lange hat das gedauert, dass du nachher selber dann die Kamera führen durftest?
Ja, das ging dann eigentlich relativ schnell, da ich das ja auch als Hobby schon gemacht habe, also Kamera geführt und wohl auch ein ganz gutes Auge dafür hatte. Fing das dann irgendwann an, dass der Produzent zu mir sagte, hier hast du eine Kamera, und dann sollte ich mit einer Darstellerin eine Selbstbefriedigungsszene machen. Also sie sollte sich vor der Kamera selbst befriedigen. Und das war schon echt, da war ich alleine mit ihr im Zimmer. Und das war schon wirklich komisch, weil ich wusste gar nicht, wie ich die einzelnen Wörter, also fass mal deine Brüste an, oder ich wusste gar nicht, wie soll ich jetzt die einzelnen Körperteile bezeichnen und fass
also
mal.
Also warst du nicht nur Kameramann, sondern auch Regisseur?
Ja. Das ist eigentlich meistens so.
Ah, okay.
Das ist selten, dass bei ganz großen Produktionen ist dann auch ein Regisseur noch dabei, aber in der Regel ist der Kameramann auch der Regisseur.
Okay. Und du, also blutjung?
Blutjung, und musste dann der Dame sagen, dem Mädchen sagen, fass dich mal da an und mach mal da, zeig mal hier. Und ich glaube, sie war auch, sie war, glaube ich, auch blutige Anfängerin. Von daher musste ich tatsächlich ihr auch noch Regieanweisung geben. Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Also es war... Im Endeffekt, also im Endprodukt konnte man meine Nervosität ja nicht sehen, also von daher.
Okay, das stimmt, ja. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann wurde es immer mehr. Also dann habe ich tatsächlich dann auch ein Gewerbe angemeldet und habe mich auch ein bisschen fortgebildet, was Kameraführung und so anging. Und dann sind wir richtig in große Produktion gegangen. Also haben über mehrere Jahre, das waren also insgesamt ja, fast 15 Jahre, haben wir große Produktionen auch gehabt. Also auch in Berlin, auch in Sachsen sind wir viel unterwegs gewesen. Und ja.
Okay.
So fing das an und so war das. Das war interessant. Also man hat sehr viele Sachen. Also wir haben ganz oft auch, haben natürlich ganz viele Location gemietet, wo jetzt auch so Swingerclubs da unter waren oder Domina-Studios. Und wenn man selber nicht früher noch nicht im Swingerclub war, war es natürlich interessant, sowas mal zu sehen. Na gut, zwar nicht im Betrieb, aber alleine schon das erste Mal, wie ich im Swingerclub war, um da zu drehen, war schon interessant, sich das anzugucken.
Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich ja hier auch immer mal wieder mit, brauche ich nicht zu gendern, Männern zu tun habe. Junge Männer, die schon alles gesehen haben, also alle Praktiken, aber noch nie was ausprobiert, weil sie vielleicht noch gar keine Erfahrung haben oder weil sie bei ganz normalem, sag ich mal, Sex mit der Partnerin hängen geblieben sind. Das heißt, hängen geblieben sind, also da eher unterwegs sind, aber eben durch die Pornos alles schon gesehen haben. Bei dir ist es nochmal wieder anders, du hast es auch gesehen, aber du warst dann da Teil des Ganzen, aber nie im Bild.
Nie im Bild, nee. Nee, das das wäre erstmal unprofessionell den Darstellern gegenüber. Und ich war damals auch in einer Beziehung und wir hatten keine offene Beziehung, also von daher wäre das auch nicht
Und deine Freundin, für die war das dann okay oder wie war das dann? Es ist ja auch ein ungewöhnlicher Job des Partners. Na dann, ich gehe mal zum Dreh.
Ja, also die ersten 10 Male war ich alleine und später ist sie dann damit zugekommen und hat sich um die Darsteller, um das Wohlbefinden der Darsteller gekümmert. Also hat er auch noch einen kleinen Nebenjob noch gehabt. Von daher war es für sie natürlich noch sicherer, weil sie ja gesehen hat, dass alles sicher war.
Da liegt mir ja auf der Zunge und am Abend konntet ihr alles ausprobieren. Aber das liegt mir nur auf der Zunge, das stelle ich mal hinten an.
Naja, natürlich natürlich hat man Sachen gesehen, die man vielleicht selbst in einem Porno, also privat in einem Porno noch nicht gesehen hat. Weiß ich nicht, ob ich deswegen jetzt irgendwas ausprobiert habe, ob das jetzt mich irgendwie beflügelt hat. Also im Grunde genommen war es tatsächlich Arbeit. Also es ist, natürlich war es auch interessant und es war auch schön und natürlich waren auch Momente dabei, waren auch natürlich Frauen dabei, die auch mich also angesprochen haben. Aber man muss da so viel Einstellung vornehmen, man muss auf den Ton achten, ob das Licht in Ordnung ist. Also es waren so viele Faktoren, die man darauf achten musste. Das Erotische war da dann doch eher zweitrangig.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und wonach, also wenn du sagst, du hast erst in die Kabel getragen sozusagen und dann gab's nachher, habt ihr dann auch größere Produktionen gestartet, wonach habt ihr das ausgesucht? Also gibt es was wie Marktforschung für Pornos und dann guckt man, das ist eine Szene oder das ist etwas, was besonders viele Leute sehen wollen oder spezialisiert man sich auf bestimmte Praktiken oder wonach geht das? Gibt es ein Zuschauervoting oder ist das Verkaufszahlen?
Naja, letztendlich sind es natürlich Verkaufszahlen. Nun war damals ja die Branche, wie gesagt, das war Ende 80er, Anfang 90er Jahre, ja auch noch nicht so offen. Das heißt, wir waren mit einer der größten und da waren vielleicht dann noch zwei, drei Konkurrenzunternehmen dabei und das war es dann im Großen und Ganzen.
Okay, das heißt.
Der Ostblock war noch nicht geöffnet so richtig. Das heißt, Da kam auch nicht so viel aus der Ecke. Von daher war es eigentlich ein Selbstgänger, egal was man gedreht hat.
Also größte Konkurrenz wahrscheinlich aus Dänemark.
Ja, nicht das. Man sagt das, glaube ich, immer so, dänische Western. Aber nö, aus Dänemark kommen wir eigentlich gar nicht.
Das habe ich so mitgenommen, dass wenn direkt an der dänischen Grenze dann der erste Shop, ja, der dann Pornos hatte.
Und ich glaube, die waren da mal ein bisschen liberaler zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß gar nicht, ob da jetzt große Produktionsfirmen ansässig waren.
Okay, aber ihr habt es gemacht und du hast gesagt, es gab noch irgendwie 2 Firmen oder so. Das heißt, von 3, wenn ich 3 Pornos hatte, werft einer vielleicht von euch, von eurer und von eurem.
Höchstwahrscheinlich, Familie. Ja. Höchstwahrscheinlich. Okay. Also wir haben ja produziert für Verleger, also für in Auftrag sozusagen haben wir produziert.
Okay.
Und von daher, also wir haben den Vertrieb nicht selber gemacht. Und wir haben eben halt auch für große Vertrieb
den großen Erotikunternehmen,
genau,
zum Beispiel.
Genau.
So, okay. Und wer hat die Darsteller ausgesucht? Das ist ja auch immer so ein großes Thema, ne? Dass es immer darum geht, dass Darsteller Männer gern nach Penisgröße ausgesucht werden und Frauen nach, manchmal habe ich gehört, je kleiner Vulva, Vagina aussehen, desto besser, weil dadurch der Penis größer aussieht. Ist das so? Hast du mir das sogar erzählt? Weiß ich nicht. Wonach habt ihr die ausgesucht? Also was war das?
Also ich habe es nicht erzählt. Wir haben mehrere Genres gehabt. Wir haben einmal ein Casting-Videos gemacht. Da haben wir tatsächlich selber gecastet, dann haben wir also damals noch über die Zeitung, Avis hieß die Zeitung damals, da hat man Annoncen geschaltet oder Wochenblatt oder ich weiß gar nicht, wo wir da überall Annoncen geschaltet haben. Es gab da auch St. Pauli Nachrichten, da haben die sich ganz normal beworben.
Und wie viel haben sich dann, also da liest man eine Anzeige, Pornodarsteller gesucht und dann haben sich wie viele Leute gemeldet? 100?
Ach. Ja, Männer natürlich mehr. Also Männer waren immer in der Überzahl, aber es haben sich bei jeder Anzeige, würde ich sagen, so zwischen 30 Personen gemeldet schon.
Okay, und dann?
Und dann ist natürlich auch durch Hörensagen, dann hat ein Darsteller vielleicht mal in Düsseldorf gedreht, der bringt dann jemanden mit, den er da kennengelernt hat, hier, die ist noch neu und dann.
Und dann Hose runter und checken.
Hose runter. Nein.
Wie gut die Person geeignet ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wenn wir natürlich für bestimmte Szenen, wenn wir jetzt tatsächlich, wir haben auch ein paar Spielfilme richtig gedreht. Spielfilme in Anführungsstrichen. Aber ja mit einer Geschichte dahinter.
Also mehr als warum liegt hier Stroh?
Ein bisschen mehr, ja. Aber nicht vielleicht nicht viel, aber ein bisschen mehr schon. Aber da haben wir natürlich auch schon geguckt, passt die Szene, wenn es jetzt ein Ehepaar war, passen die miteinander zusammen. Ansonsten haben wir jetzt das Äußerliche. Also, dass wir da jetzt großartig aussortiert haben und haben gesagt, das geht gar nicht, das war eigentlich nicht so. Also, im Grunde genommen, das, und das Geschlechtsteil hat uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also,
ernsthaft?
Naja, jeder hat ja eins, also, das wussten wir ja, und wie das aussieht, wenn das jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal aussieht, dann war das okay. Also,
okay, das ist also, ja vielleicht ein Mythos, den ich nur in meinem Kopf habe. Du würdest also nicht sagen, dass da nur nach Penisgröße ausgesucht wird, sondern dass tatsächlich jeder. Nein. Und ihr habt ja jetzt, ist das, was ihr gemacht habt, waren ja keine Amateurpornos, sondern eben richtig produzierte Pornos.
Ja.
Und da hat man dann doch alle Genitalgrößen dazwischen gehabt.
Also wir haben gut, meistens waren sie beschnitten, aber wir haben auch unbeschnittene gehabt. Wir hatten sehr große Penisse gehabt und auch Ja, auch noch ein paar kleinere waren auch mit bei. Also das es musste jetzt niemand sich vorher eine Erektion machen, dass wir gucken können, wie groß ist er. Also das haben wir nicht
müsste ich jetzt
gemacht.
So eine Seifenblase, müsste so Puff machen. Da ist gerade bei mir so ein Bild verpufft.
Ja.
Also, sieht man mal wieder, ich bin nicht so pornoversiert, was die Hintergründe angeht.
Also wir haben da natürlich, wir haben auf Ästhetik haben wir schon ein bisschen geachtet, wenn jetzt jemand so ganz abgerockt, hatten wir auch mal, das war eine Frau, die wollte dann wollten wir anfangen zu drehen, dann zog sie sich aus und dann sah man schon, man roch das dann auch schon, dass das nicht alles nicht so sauber mehr war. Und da haben wir dann auch den Dreh abgesagt und haben gesagt, nee, das geht nicht. Also da sind Grenzen, aber ansonsten von hängenden Brüsten bis stehenden Brüsten war alles dabei.
Ah, okay. Ja, neulich habe ich mir einen Podcast angehört, den fand ich ganz spannend. Von Zeit Online, ist das normal? Da ging das um Pornos und da hat mal Dieter Oeming, von der ich heute gerade oder über die ich heute noch krass gelesen habe, eine Kulturwissenschaftlerin, die zum Thema Porno promoviert hat, nämlich gesagt, das stimmt überhaupt nicht, dass in Pornos immer nur zum Beispiel die Brötchenoptik zu sehen sei, was also glatt rasiert und innere Lippen bleiben drin und außen schön drüber und so, sondern dass man da eigentlich alles sehen würde. Und ich habe ehrlich gesagt nicht die Muße gehabt, mir jetzt hunderte Pornos reinzuziehen, um zu gucken, ob das stimmt. Mein Bild war halt auch, weil ich es auch so oft schon gehört habe, dass das eben nicht so wäre und also eben danach da sehr geguckt wird und dass da heute auch viel operiert wird, also dass dann wenn die inneren Lippen bei Frauen rausgucken, dass die dann irgendwie gestutzt werden oder das Analbleaching, dass da irgendwie die Haut am Anus hell aussieht und all das, aber vielleicht ist das ja auch nochmal in der Zeit anders, weil heute viel mehr möglich ist, als vielleicht damals war.
Mag sein. Vielleicht ist das auch so eine amerikanische Sache, dass man das da eher macht. Also ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es gibt ja für jeden Körpertyp gibt es ja jemanden, der das interessant findet. Es gibt ja welche, die finden ja äußere Schamlippen interessant, welche, die finden vielleicht nur einen Schlitz interessant.
Ja.
Also von daher.
Aber da ist die Frage, macht dann das Interesse der Menschen, die Vielfalt, die Menschen mögen, dann auch den Porno vielfältig? Oder kann es sein, dass der Porno etwas darstellt, was Menschen dann am Ende gut finden? Weil ich glaube schon, dass Pornos, die Fülle auch an Pornos Menschen beeinflusst und nicht nur andersrum. Also Pornos durch die Geschmäcker beeinflusst sind. Ich meine, klar gibt es heute gibt es ja für jede noch so kleine Nische irgendwo Filme. Ich wüsste gar nicht, was man heute wollen könnte, was man nicht irgendwo findet.
Nee, was Neues gibt's nicht. Nee, könnte ich, also das war damals schon schwierig, aber damals war es eben halt noch möglich, dass man tatsächlich auch neue Sachen zeigen konnte. Aber heute ist das nicht mehr möglich. Mhm. Heute gibt's alles.
Ja. Und wie würdest du sagen, ist man da mit den Darstellern und Darstellerinnen umgegangen? Also wurden die hofiert oder waren die eben so machen und fertig?
Also es gab eine Handvoll männliche Darsteller, die man schon kannte, die fast jedes Mal dabei waren und wo man auch sicher war, dass man auch wenig Regieanweisungen geben musste, weil die schon wussten, wie es funktioniert. Mit denen war es natürlich sehr einfach zu arbeiten. Davon gab es auch eine Handvoll Frauen, die auch wussten, wie sie arbeiten. Und dann gab es aber leider dann auch oft bei den Männern, dass sie mehr versprochen haben, als sie dann letztendlich im Film gezeigt haben. Und sobald das Licht dann anging, wurde eingepackt.
Oh.
Ja, das ist natürlich dann immer, und oft ist es auch so, dass wir schon von vornherein gesehen haben, oh, der macht so viel Sprüche und was er nicht alles kann und wollen wir mal abwarten. Und oft war es dann auch tatsächlich so, sobald das Licht an war, hat er sich dann zurückgezogen. Ja.
Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Die Vorstellung, also ich glaube, heute ist es nochmal wieder alles anders, oder? Weil du heute sowieso einen ganz anderen Zugriff auf Pornografie hast, aber du hast auch einen anderen Zugang zu Swingerclubs und Sexpartys, also alles, was es da so gibt, das ist ja eine riesen Subkultur irgendwie, deren Ausmaße ich irgendwie auch nur so erahnen kann.
Ja.
Das heißt, dass Menschen Sex vor anderen haben, ist heute nicht mehr so ungewöhnlich, aber das ist eben noch ein bisschen in der Zeit davor, oder? Und dass dann
auf jeden Fall, ja, ja,
schätzt, dass einem da Leute zugucken.
Ja, auf jeden Fall.
Das und die gucken ja nicht zu, weil sie Lust haben, wie beim Gangbang,
ja, ja,
sondern die gucken zu, weil sie eine Kamera in der Hand halten.
Das muss man tatsächlich können. Also es deswegen waren es auch tatsächlich nur eine Handvoll. Gerade bei den männlichen Darstellern. Bei der Frau ist es ja so, die muss ja, ja, um das vorsichtig auszudrücken, nicht wirklich was, also etwas leisten. Der Mann muss ja tatsächlich eine Leistung erbringen, die man ja auch nicht wegkaschieren kann.
Ja.
Bei der Frau reicht ein bisschen Gleitgel und dann nimmt man ihr das ab. Aber beim Mann muss ja tatsächlich funktionieren. Ja. Und deswegen gab's damals eben auch tatsächlich nur eine Handvoll Ausgesuchter, die auch durch ganz Deutschland oder europaweit gebucht worden.
Ah, okay. Da habe ich gerade gedacht, bei einer Frau hilfst du halt mit ein bisschen Gleitgel nach. Bei Pornos sind ja schon die Genitalien auch explizit im Bild. Also du siehst ja genau, was da ist. Und wenn ich hier arbeite, dann sage ich immer, weil Männer haben so einen Lügendetektor am Körper und die können halt nicht vertuschen, ob sie Lust haben oder nicht.
Ja.
Wobei eine nicht vorhandene Erektion ja kein Garant dafür ist, dass der keine Lust hat. Aber wenn er Lust hat, dann sieht man das. Und
genau.
Das haben Frauen ja nun mal nicht. Und wenn jetzt aber so eine Frontalaufnahme da ist, eine totale heißt das, glaube ich.
Totale,
ne?
Ja.
Von einem weiblichen Genital, von einer Vulva, und die ist aber gar nicht erregt, die Frau. Also wenn Frauen erregt sind, sieht man das ja auch. Das wird ja auch mehr durchblutet, es wird dunkler. Aber wenn die gar nicht erregt ist, man nur mit Leitmitteln nachhilft, dann denke ich gerade, wie viele Männer, die Pornos gucken, wissen gar nicht, wie das wirklich aussieht.
Ich würde mal behaupten, dass man das nicht sieht. Also im Film.
Im Film, ja.
Dass man das im Film nicht erkennen kann, ob die jetzt wirklich erregt ist oder tatsächlich Gleitgel zum Einsatz kommen.
Ja, aber wenn sie wirklich erregt wäre, würde man ja sehen, dass das anschwillt. Das würde man ja sehen.
Ja, aber da müsste man schon sehr dicht dran gehen. Also ich glaube, so eine totale, so eine Nahaufnahme.
Meinst du nicht? Also da fällt
mir natürlich gibt es solche Filme, klar.
Also ich war bei Beate Uhse damals, als ich für die gearbeitet habe, auf der Venus. Und am Stand war hinten etwas abgetrennt, da war ein rotes Sofa und da war ich schon mittelschwer schockiert, muss ich ehrlich sagen. Da hat sich dann eine Pornodarstellerin geräkelt und hat die Beine auseinandergerissen und ihre Vulva gezeigt und da standen dann eine Horde Männer, stand vor der Abspannung und die haben sich erstens so weit drüber gebeugt über dieses Band, dass es fast schon olympische Qualitäten hatte. Und also rechter Winkel. Und dann hatten die Kameras mit Objektiven, wo ich mich frage, wozu in aller Welt braucht man als normaler Mensch so ein Objektiv? Damit kannst du ja irgendwie auf 100 Meter einem Vogel beim Brüten zugucken. Und das heißt, die sind so auf 30 Zentimeter mit vorne langgezogen, dann den Hals langgestreckt, dann diese Kamera in der Hand und dann dieses ewig lange Objektiv und sind fast reingekrochen. Ich würde mal sagen, die können wahrscheinlich die Zellstruktur dieser Vulva fotografieren.
Wahrscheinlich konnten die das sehen, ob die jetzt tatsächlich erregt war oder nicht. Aber also beim Porno, Ich wage auch zu bezweifeln, also ich glaube auch die meisten Männer, ich glaube, das interessiert denen auch gar nicht, ob die jetzt im Porno tatsächlich erregt ist.
Das kann natürlich sein.
Also ich weiß gar nicht, ob das, ich habe ja nun auch schon mal im Porno geguckt. Habe ich jetzt darauf geachtet, ob die Vulvalippen geschwollen waren? Ich glaube eher nicht.
Okay, ich verbuche das mal unter Fehlinformationen und unter das bei mir für Männer manchmal nicht so ersichtlich ist. Irgendwie hat auch mal jemand gesagt, er findet das deswegen schwierig mit Frauen, weil er nicht sehen kann, ob er gewollt wird. Weil wenn da ein Mann steht oder jemand, eine Person mit Penis, dann sieht er das und das ist ihm ganz lieb. Apropos Erektion, das ist die nächste Frage. Also du hast ja angefangen in einer Zeit, als es noch kein Viagra gab. Viagra ist ja dann irgendwie so, ich weiß nicht, Mitte der 90er auf den Markt gekommen.
Genau.
Das heißt, die Möglichkeit gab es da noch nicht. Dann sind die Erektionen alle, also jetzt mache ich so Anführungszeichen, echt?
Also oder zu Anfang, wie gesagt, zu Anfang gab es diese Viagra noch nicht. Ich habe noch Filme gedreht, wo die Viagra rauskam oder so eine thailändische Version davon.
Das war dann tatsächlich echt, ja.
Muss echt gewesen sein.
Also. Ja.
Also wir hatten auch tatsächlich, es ist ja immer so eine Szene ungefähr dauert zwischen 20 und 30 Minuten. Und wir hatten natürlich auch Darsteller, die es nicht geschafft haben, die Szene durchzuhalten. Und da musste man dann eben halt schneiden, später nochmal versuchen, wenn das möglich war, wenn wir das Set noch länger gemietet hatten.
Mhm.
Oder wenn es gar nicht möglich war, dann hat man jetzt bei diesen normalen Filmen, also jetzt, wenn wir nicht einen Spielfilm gemacht haben, bei den normalen Filmen, dann hat man die Szene einfach also schon mit reingenommen, aber dann ist es eben halt eine Szene ohne Abspritzen gewesen.
Okay.
Also auch das, es war in einem Film sind immer so 8 Szenen drinne, 8 bis 10 Szenen, und dann ist eine dabei, die eben halt nicht funktioniert hat.
Okay.
Aber das war vollkommen okay.
Also das mit dem nicht funktionieren. Jetzt muss ich noch eine Geschichte. Als ich für Beate Uhse gearbeitet habe, habe ich für Lehrpornos durfte ich Drehbücher schreiben. Ich durfte also am Schreibtisch sitzen und mir überlegen, was ich denn möchte, was Menschen sehen, damit ihr Sex besser wird. Und habe dann so verschiedene Sachen, ich weiß nicht, Oralsex, Analsex, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit längeren Massagen und auch noch so eine kleine SM-Szene. Also in der Szene haben sich die Darsteller totgelacht und der Mann hat auch keine Erektion bekommen. Das waren so Hardcore-Darsteller und die fanden das dermaßen lächerlich. Das war schon so, okay, ja was. Und dann gab es eine Szene, wo so ein ganz junges Paar, wir haben das in Prag gedreht und weil das da irgendwie, ich weiß was weiß ich warum, und die DarstellerInnen sahen auch alle relativ, also halt normale Menschen sozusagen, also nicht irgendwie besonders getuned. Und dann gab es die Szene mit dem Blowjob und dann lag der junge Mann da, der sah aus wie so Anfang 20, wenn überhaupt, auf dem Sofa und sie hockte da drüber. Und in dem Moment, wo der halt ejakulierte, da hat sie gewirkt.
Das ist natürlich unpassend, genau in dem Moment.
Sehr unpassend. Also das heißt so Schnitt, alles wieder so nochmal von vorne. Und dann saß der da, ich weiß nicht wie lange, also wir alle, der Kameramann, der Tonmann, ich war da zum Gucken, ob das, ich durfte halt sagen, so oder so. Dann noch ein Jugendschutzbeauftragter und wer noch, ich weiß nicht, noch 3, 4 Leute. Und sitzen alle totenstille und dieser Typ sitzt da und versucht eben nochmal seinen Penis hochzukriegen.
Ja.
Und es war so, ja, so, hat aber nicht funktioniert und dann konnte die Szene halt nicht richtig abgedreht werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie dann gemacht haben. Ich habe das mittlerweile vergessen. Also irgendwie haben sie dann gerettet. Aber das sind ja auch so Sachen, die sieht man halt im Porno nicht. Man sieht im Porno nicht, dass eine Frau wirkt, wenn ihr da Sperma in den Hals spritzt.
Ja.
So, und das fand ich eigentlich ein ganz wichtiges Thema, weil es ist ja dieses, ne, so, Fiktion versus Realität. Was ist da im Porno? Was wird gezeigt? Was wird gefaked?
Ja.
Und was ist denn echt?
Ich glaub, also so eine Szene hatten wir natürlich auch schon gehabt. Und genauso wie du beschrieben hast, wo denn der arme Kerl da 20 Minuten versucht, wieder eine Erektion zu bekommen. Mhm. Oder wenn er sie bekommen hat, dann muss er ja auch wieder eine Ejakulation bekommen. Das dauert dann auch nochmal 20 Minuten. Also das wird dann schon, also da kommen dann Farben ins Spiel, die man gar nicht sehen möchte.
Das kannst du nur mit jungen Darstellern machen. Die Älteren brauchen dann 2 Tage Erholungszeit.
Um wieder Erholungszeit. Also auch das haben wir gehabt.
Oh mein Gott, aber die gibt's doch auch, die Pornos. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, anderes Thema.
Also auf jeden Fall, so eine Szene haben wir natürlich auch gehabt, oder wo auch der Mann dann außersehen in die Frau gekommen ist. Und dann hat man natürlich das Bild nicht mehr, aber also dann ist ja alles weg. Und das muss dann tatsächlich nachgeholt werden. Und manchmal haben wir das auch so, da haben wir dann geguckt, bei Penissen gibt es ja dann auch manchmal, haben wir dann geguckt, okay, der sieht ähnlich aus, der Penis, auch beschnitten, ungefähr gleiche Größe. Und dann hat man eben halt ein Close-up auf den Penis gemacht und dann war das eben halt ein anderer Penis, der dann zur...
Ja, toll.
Zum
und die
Schluss
Männer,
gekommen ist.
Die Männer, ich sag jetzt mal die Männer, die dann zu Hause vorm PC sitzen und sich die Filme jetzt angucken, die sehen gar nicht, dass da plötzlich ein anderer Penis ist, weil man damit ja auch gar nicht rechnet.
Nee, natürlich nicht. Nee.
Man könnte doch aber auch theoretisch bei der Dauer einfach 20 Sekunden wie in so einen Loop packen und immer wieder. Und dann kommt da irgendwie so eine ewig lange Szene raus.
Ja, könnte man natürlich machen, klar. Aber das ist eben halt so, klar, der Zuschauer sieht natürlich nicht, dass es jetzt ein anderer Penis ist. Aber die Szene muss ja gerettet werden und es steckt ja auch Geld dahinter. Die Location, die Räumlichkeiten kosten Geld, das Team kostet Geld.
Ja.
Also man kann es schlecht einen zweiten Tag wiederholen, denn so ein Drehtag war damals, also zu D-Mark-Zeiten, wir haben die ganzen Location, also so 2.000-3.000 D-Mark war schon der Tag nur für die Location. Und dann kommt ja noch das Team dazu, dann kommen noch die ganzen Darsteller noch dazu, die manchmal keine Ahnung, aus Berlin, Düsseldorf.
Was haben die dann eigentlich verdient? Und haben die noch, sind die beteiligt worden dann an den Einspielkosten? Also wenn das dann, oder wie haben die dann einmal so ein bisschen hier und tschüss?
Ja, tatsächlich, ich glaube, da kämpft die Pornobranche gerade, dass die eben halt ähnlich wie Musiker an den Erlös auch mit teilhaben. Nee, die Darsteller haben eine feste Summe bekommen. Das war dann je nachdem, wer sich in der Zeit einen Namen gemacht hat, also bei den männlichen Darstellern, die man jetzt, die schon mehrere Drehs gemacht haben, da lag das dann vielleicht so um so eine Tagesgage, 1.000, ja, um die 1.000 D-Mark. Plus Kosten und Logis, also wenn noch ein Hotel noch dazu kam, war das dann auch noch mit drinne. Und Fahrkosten natürlich noch erstattet. Und bei den Frauen, ja, ähnlich. Also die Preise waren ähnlich da.
Okay, also du würdest sagen, da gibt's kein Gender Pay Gap, dass die deutlich weniger verdient haben als Männer?
Ja, es gibt eben halt, also damals war es so, dass es auch nicht so viele Frauen gab, die sich in der Branche einen Namen gemacht haben. Also da war das, gab es noch so Theresa Orlowski oder sowas, da gab es ein paar, aber das war eigentlich eher so Männer, die sich da in der Branche einen Namen gemacht haben.
So wie später Conny Dax.
Zum Beispiel,
den ich auch auf der Venus traf und fälschlicherweise für einen Kameramann hielt. Und dann mit ihm geflirtet habe. Es war sehr lustig.
Ich glaube, der hat aber auch mal Kamera gemacht. Ich meine,
Ja, ich glaube, ich habe einfach nicht zugehört mal wieder, als wir die Vorstellungsrunde hatten. Und das war sehr lustig, weil wir dann auch darüber gescherzt haben, Sexualwissenschaftlerin trifft Pornodarsteller und was die eine im Kopf hat und der andere im Kopf hat. Und wie das dann wäre, wenn man miteinander Sex hätte, hatten wir natürlich nicht, aber das war schon lustig.
Ja.
Dann hast du mal mit jemandem wie Theresa Orlowski zusammengearbeitet?
Ja, also mit Theresa Orlowski habe ich zusammengearbeitet. Conny Dax habe ich auch mal kennengelernt, mit dem habe ich aber nicht zusammengearbeitet.
Dolly Buster sagt.
Dolly Buster, für die haben wir sehr viel produziert später. Also da hat sie ja mit ihrem Mann eine Produktionsfirma gehabt und für die haben wir ganz viel produziert auch. Und gedreht habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr auch mal gedreht habe. Nee, ich glaube, mit ihr habe ich nicht gedreht. Nee. Aber. Ich habe natürlich ein paar Namen, aber die werden dir jetzt nicht viel sagen. In der Branche kannte man sie, aber außerhalb des...
Okay, aber es könnte jetzt den einen oder anderen Zuhörer geben, dieses Podcast, der sagt, oh mein Gott, der hat mit Theresa Orlowski gearbeitet. Die wollte ich auch immer schon mal kennenlernen.
Ja, es war aber ein Dreh wie jeder andere. Also ich kannte sie damals gar nicht als, für mich war das gar nicht so was Besonderes. Und später habe ich dann erst mitbekommen, dass das, dass sie schon mehrere Filme gedreht hat, aber
ich weiß auch gar nicht, ob das, war das nicht eine Weile mal so ein Hype oder habe ich das nur mitbekommen, weil ich da in der Branche irgendwie gearbeitet habe? Weil heute kriege ich jetzt nichts mehr mit über, dass da DarstellerInnen irgendwie besonders bekannt sind. Aber ich glaube, ich bin da auch zu wenig jetzt drin in der, in diesem Thema.
Ja, es gibt wohl ein paar, aber die sind eben halt auch, die sind sehr schnell oben und sind dann auch sehr schnell wieder unten. Also ich glaube, das war damals noch ein bisschen, da hat man länger was davon gehabt, von diesem Ruhm, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, heutzutage ist das einfach, das fing ja damals auch an, durch die Öffnung der Grenzen, die Ostblockgrenzen, Ungarn, Tschechei, da kam eine Flut von Darstellern, die hier rübergekommen sind und Filme machen wollten. Also das hat den ganzen Markt auch ein bisschen aufgeweicht und also das große Geld konnte man dann auch nicht mehr verdienen. Also das war dann tatsächlich auch so ein bisschen der kleine Untergang der Branche.
Okay. Und was würdest du sagen, was mir noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt, ist diese Frage mit den also zu den Darstellern und Darstellerinnen, wo ich jetzt an die Frauen gerade auch denke. Ich hatte dann ein paar damals auch Kontakte zu Pornodarstellerinnen und die dann auch so ein bisschen über ihre Befindlichkeiten gesprochen haben. Und das schien mir jetzt nicht so zu sein, dass die, dass das jetzt so, dass also alles, dass sie, die haben ja auch gesagt, das mache ich nicht, das meine ich nicht und so weiter. Wie war dann das damit so der Wahrung von Grenzen? Also wurde auch überredet, ach komm, jetzt mach doch mal das und das so, oder wurde das respektiert? Das ist ja auch eine, würde ich sagen, von der technischen Seite her eine sehr männerlastige Welt. Also da gab es wahrscheinlich zu deiner Zeit wenig Kamerafrauen, alles war in Männerhand.
Gar nicht.
Ja. Alles also in Männerhand.
Kann ich mich nicht erinnern, ne.
Die Darsteller männlich und dann noch die Frauen dazu. Also wie war das da? Wurde da drauf geachtet oder hast du irgendwas mitgekriegt? War das fair?
Das ist jetzt schwierig. Also es gab tatsächlich, wir waren immer fair zu den Darstellern. Also wir waren nicht irgendwie, wir haben niemanden, also es gab keine Gewalt, es gab keinen Zwang. Es gab vielleicht bei einigen weiblichen Darstellern psychischen Zwang, weil es eben halt um das Geld letztendlich ging. Und wenn wir bestimmte Sachen, die vorher geplant waren und auch abgesprochen waren, und sie das dann nicht abliefern wollte, was weiß ich, wenn wir jetzt über Analsex war geplant und dann sagt sie plötzlich, nee, möchte ich nicht, dann wurde schon über das Geld eben halt sie letztendlich überredet. Ja. Das schon, okay.
Ja.
Aber alles noch im Rahmen des Gesetzlichen, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben nie, wenn es natürlich gar nicht ging, ja gut, dann ging es gar nicht. Aber dann konnten wir natürlich auch nicht bezahlen. Das ist immer so. Wir hatten einige gehabt, die haben das als ihren Job gesehen und haben damit auch haben das als ihre Arbeit gesehen und haben damit auch gutes Geld verdient. Und einige haben das eben halt tatsächlich, das hat man auch gemerkt, die haben das aus der Not heraus, weil sie eben halt tatsächlich pleite sind oder Gerichtsvollzieher schon vor der Tür steht. Und da war das natürlich, wenn man denen natürlich sagt, okay, dann können wir nicht bezahlen, dann haben die sich das natürlich zweimal überlegt.
Dann denke ich so ein bisschen dran, dass die Diskussion ja geht, was das Thema Prostitution angeht, das heißt, ja, das macht ja keiner freiwillig. Das kenne ich auch ein paar Frauen, die machen das sehr wohl freiwillig, mit viel Engagement auch politischem Engagement, aber ja, und das würde man ja nicht freiwillig machen und man müsste ja irgendwie so und so und so. Diese ganzen Themen, aber die Frage ist ja in der Pornowelt, weil darüber kriege ich nichts mit, dass da darüber gesprochen wird, wer macht denn das freiwillig oder wenn jemand schon Gerichtsvollzieher vor der Tür hat, ist das dann...
Ja, wie freiwillig ist das dann?
Ja, wie freiwillig ist das dann? Aber da wird komischerweise nicht drüber geredet. Also ich kriege das zumindest nicht mit.
Also wie gesagt, also gezwungen mit körperlicher Gewalt haben wir nicht.
Aber wenn tatsächlich, wenn man kein Geld mehr hat und nicht weiß, wie man den Monat schafft, dann wird man ja automatisch gezwungen.
Da könnte man jetzt sagen, das wird dann ja auch oft angeführt, na ja, die, ich weiß nicht, die, die Frau, die in irgendwo Süditalien im Schlachthaus arbeitet, oder die Rumänin, die rüberkommt, um was, wie freiwillig arbeitet die, kann man ja natürlich genauso in Frage stellen, nur da geht es nicht um etwas, was in den Körper eindringt. Also es geht nicht um die sexuelle Selbstbestimmung, wo
das ist,
ich glaube,
da passieren,
glaube ich, unglaublich viele Übergriffe. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Welt für sich, aber im Bereich Sexualität, Pornografie oder Prostitution ist das ja dann doch nochmal was anderes.
Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, Ende der 80er, Anfang der 90er wurde über die Selbstbestimmung auch wenig gesprochen. Also es war auch noch nicht so das Thema wie heute. Heute wäre das wahrscheinlich undenkbar. Damals war es, ich würde schon fast sagen, normal.
Ja, heute gibt es ja, das fand ich in dem Podcast damals auch ganz spannend, heute gibt es ja auch einen großen Markt an Pornografie für Frauen. Also als ich bei USA anfing, war das dann Erika Lust oder...
Ja, genau.
Wie heißt die? Ach Quatsch, ich meinte Petra Joy. Petra Joy, aber Erika Lust auch. Und jetzt gibt es ja mittlerweile ganz viele fair produzierte Pornos.
Ja.
Und Pornos für... also sexpositive Pornos und
genau,
einen Riesenmarkt,
genau.
Wobei ich glaube, dass da die meisten irgendwie doch hinter Bezahlschranken sind.
Genau.
Und das, was du frei bekommst, ist eben doch noch eher vielleicht traditionell sozusagen produziert, oder?
So habe ich das auch gehört. Und die arbeiten auch gerade daran, dass die Darsteller eben halt auch mit an den Einnahmen verdienen.
Mhm.
Also das wird jetzt auch, glaube ich, wird wahrscheinlich immer noch eine zweite Ecke geben, die es nicht machen, aber es wird wahrscheinlich mehr so in die Richtung gehen, dass es eben halt fair produziert wird.
Genau, wo es auch darum geht, was wollen die Darsteller und Darstellerinnen.
Genau, dass man da wirklich gar kein Drehbuch mehr hat, sondern einfach so, was möchtet ihr machen? Und die sich dann auch teilweise die Darsteller auch aussuchen, also die Kollegen sozusagen, mit denen sie die Szene drehen, auch selber aussuchen können und sagen, so, ich möchte gerne mit, die ist mir sympathisch, mit der möchte ich gerne drehen oder andersrum. Das gab es damals natürlich nicht. Da war es, das ist der eine, das ist dein Drehpartner. Dann hatten die vielleicht noch beim Brötchen noch, beim Kaffee vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit, sich zu unterhalten, damit sie wenigstens sich schon mal gesprochen haben und dann ging es in die Szene.
Jetzt habe ich gerade so ein Bild von, sollte mein Hund jemals einen decken, dann dürfen die sich kurz beschnuppern und dann geht's los.
Ja, so ähnlich ist das, ja. Ja, es ist, deswegen, das meinte ich auch, und das meinte ich auch zum Thema Erotik. Da war keine Erotik. Wie gesagt, man saß da, hat noch einen Kaffee getrunken, hat noch ein bisschen gequatscht. Manche Darsteller kannte man ja auch schon länger, hat über private Sachen gesprochen, über ich habe mir ein neues Auto gekauft, etc. Und dann so, jetzt müssen wir mal loslegen, wir müssen noch 5 Szenen im Kasten haben, legen wir mal los.
Mhm.
Und dann ist man rübergegangen ins Studio. Und dann fing das eigentlich schon. Also dann war es das schon. Also und wenn die Szene gut war, musste ich als Kameramann auch tatsächlich wenig Anweisung geben. Also dann war auch tatsächlich eine 20-Minuten-Szene, war dann in 30 Minuten abgedreht.
Okay.
Wenn der Darsteller gut ist. Deswegen haben wir tatsächlich auch versucht, immer Darsteller zu nehmen, die wir kannten oder die man aus Empfehlungen bekommen hat, wiederzunehmen.
Mhm.
Und es war auch nicht, bei den Männern war es auch egal, ob der 10-mal vorkommt. Bei den Frauen, da musste man natürlich immer darauf achten, dass was Neues da ist. Aber bei den Männern war es egal.
Mhm.
Und die mussten ja letztendlich, die haben ja, wenn es ein guter Darsteller war, der hat dann auch die Frau so hingedreht, dass der Kameramann was sieht. Also nicht noch irgendwie seine Hand verdeckt oder sowas oder das Bein noch so aufgespreizt, damit man da auch tatsächlich noch reingucken kann.
Okay. Ja.
Und deswegen haben wir uns oft auf gute Darsteller verlassen.
Also ich merke gerade nochmal, auch das Thema Porno ist halt ein Riesenthema, ne? Ich meine, es gibt irgendwie Millionen Filme. Ich glaube, dass Pornos sind die meistgeklickte irgendwas bei Google.
Auf jeden Fall,
ja. Ich weiß gar nicht, was danach dann kommt. Wusste ich mal, habe ich vergessen. Und man kann es auch so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Nicht umsonst hat ja diese Frau, die Öming, da sogar promoviert zum Thema Porno und ist im Buch rausgegeben. Das finde ich auch ganz spannend, das habe ich gerade bestellt. Aber es ist so, dann kann man halt gucken, ne, unter gesellschaftlichen Aspekten oder unter jetzt auch für mich sexualtherapeutischen, also was macht das mit den Menschen, die zu mir kommen, wenn die diese Filme gucken? Und ich sehe halt viele, die diesen Leistungsdruck haben. Also du hast ja auch gesagt, da sind dann die Männer, die bringen das und die anderen bringen es nicht. Aber die es nicht bringen, die sieht man ja nicht.
Nee, nee.
Also wenn man Pornos drehen würde, wie Sex im echten Leben ist, dann würde dann häufiger mal eine Erektion verloren gehen. Es würde vielleicht mal einer nicht wissen, wo er rein soll.
Ja.
Der Eingang wäre verschlossen. Jemand würde sagen, au, das tut weh.
Ja.
Ein Kondom würde abrutschen, platzen oder sonst irgendwas. Also das passiert ja alles nicht im Porno. Also alles das, was das so, was den Sex so normal macht. Oder dass jemand sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust oder du riechst aus dem Mund oder mach erstmal dies oder das oder was auch immer. Das passiert einfach nicht.
Aber das will der normale Porno-Konsument ja eigentlich auch gar nicht sehen.
Ja, aber total doof, weil der denkt ja dann, dass es so ist, die Realität. Und der selber, das ist ja, finde ich, ja das Problem für junge Menschen, die gerade mit Sex anfangen, dass die jetzt heute schon teilweise, die haben so, also das ist halt meine Arbeit, so viel Pornos geguckt und haben aber noch keine Idee, wie Sex wirklich geht. Sie wissen nicht, wie sich Haut anfühlt, wie man berührt, also welche Berührungsqualitäten das gibt, sondern sie sehen nur, ich nenne das ja mal meine KFR-Formel, knutschen, fummeln, reinstecken. Vielleicht noch mit, das muss das O einführen, knutschen, fummeln, Oralsex reinstecken. So, und dann, ne, das sehen die dann. Natürlich sehen die auch noch tausend andere Praktiken. Also ich finde es wirklich, ich denke, manchmal höre ich dann auch so Sachen, wo dann eine Frau sagte, ja, ich habe gedacht, er findet es gut, wenn ich würge beim Blowjob. Ja, hat sie im Porno gesehen, die fanden das super und dachte ich, na toll. Also ja, da sind so Bilder im Kopf und man fragt sich, woher kommt das?
Ja, sicherlich, klar ist das natürlich, gerade wenn man jetzt jung ist und noch keine Erfahrung hat und sowas dann sieht, das kann natürlich schon Einfluss auf das Sexualleben. Aber ich habe ja damals auch jetzt nicht so viel Erfahrung mit 18 haben können und habe ja nun auch einiges gesehen. Und trotzdem hat es mich nicht die Lust an Pornos gucken, auch jetzt im Alter, ist ja auch nicht verloren gegangen.
Also oder daher, die Lust an Sex.
Und die Lust an Sex sowieso nicht. Also ja. Und obwohl ich weiß, wenn ich jetzt mir ein Porno angucke, ich weiß ja, wie der produziert wurde. Und trotzdem blende ich das aus und sehe das, was
ich wollte gerade sagen, dich kann man nicht hinters Licht führen, aber kann man doch. Du kannst es ausblenden.
Ja.
Mein Beispiel ist ja immer so, dass ich halt immer sage, ich habe Jurassic Park geguckt und ich weiß ganz genau, ich weiß schon seit der Grundschule, dass es keine Dinosaurier mehr gibt und zwar schon richtig lange nicht und man auch eigentlich nur Knochen hat und nicht wirklich weiß, wie die ausgesehen haben. Und trotzdem, meine Augen sehen auf der Leinwand Dinosaurier über die Wiese rennen.
Und so ist das, so ähnlich ist es eben halt auch.
Oder diese ganzen Tricks, als ich gesehen habe, wie Avatar hergestellt wurde.
Ja.
Ich war völlig vom Kopf gestoßen, dachte, das gibt's doch gar nicht. Da ist ja nicht mal Wasser in dieser Halle.
Gar nicht.
Also, so, gar nicht, genau. Irgendwie müssen die unter Wasser gewesen sein. Ich habe gehört, Kate Winslet hat irgendeinen Rekord gebrochen von 8 Minuten unter Wasser.
Okay.
Ja, ziemlich gigantisch, aber da diese, ach, ich finde, das ist schon irre. Wobei da ist auch die Frage, was wird da mit Technik alles im Porno möglich sein, ne? Oder diese ganzen virtuellen Geschichten. Okay, jetzt habe noch tausend mehr Fragen und ich würde natürlich auch gerne fragen, was noch alles negativ ist, aber ich will gar nicht, dass ich jetzt mein Ding hier, ist ganz schlecht. Ich will ja hören, was du zu erzählen hast und da sind ja eben auch gute Sachen und ich sehe halt nur die Auswirkungen, die es auf die Menschen hat, die zu mir kommen. Da sind dann die eben
Leistungsdruck haben. Die es nicht geschafft haben, ja.
Ja, Leistungsdruck, also Ängste, die dann irgendwie Erektionsprobleme haben, weil, und die Penisgröße und was weiß ich, da oder die dann eben ein Suchtproblem haben mit Pornos, aber da können jetzt vielleicht die Pornos selber nichts dafür. Was ist denn so als Abschluss nochmal für dich? Also hast du nochmal so ein richtig schönes Erlebnis oder irgendeinen lustigen Sexunfall oder irgendwas?
Also es gab
Anekdote.
Es gab ja unzählige, also tausende Szenen habe ich ja mitgedreht. Also wir hatten mal so eine Reihe gehabt, die hieß "Das gibt's doch gar nicht". Das war so eine Art, schon so eine Art Dokumentation. Da haben wir besondere Fetische vorgestellt. Und da haben wir zum Beispiel auch Swingerclubs vorgestellt, wo dann eben halt, wo wir tatsächlich mit einem Reporter da durchgegangen sind und der Reporter hat eben halt die Location gezeigt und immer dann im Hintergrund hatte man dann auch ein paar Darsteller gesehen. Und dann waren wir mal bei einer Domina und die hat uns dann so eine Session gezeigt mit so einem älteren Herrn, der hatte dann so eine Lederkappe aufgehabt und wie man sich das so vorstellt, Lederhose ich würde sagen so gute 60, Mitte 60 war der schon und der lag dann da auf dem Boden, auf so einem Gummiboden und hatte dann so eine Elektropads an den Brustwarzen gehabt und dann hatte sie so aufgedreht, den Strom dadurch gegeben und dann hat er so gezappelt, dass wir, also mein Kollege und ich, also der Produzent und ich als Kameramann, wir haben es dann angeguckt und wir haben richtig Angst gekriegt, dass der, also weil wir dachten, oh Gott, der stirbt gleich. Mhm. Später haben wir dann mit denen auch nochmal gesprochen, nee, das soll so sein und er findet das toll aber das waren schon so, wo wir dachten so, oha, das ist jetzt aber grenzwertig. Mhm. Weil wir damit nicht gerechnet haben, dass der wirklich zappelt, also ja, dass er sich wirklich wie so ein Fisch bewegt hat. Aber es war sein Fetisch und der wurde dann auch eben halt mit Peitschen und sowas. Und das war dann schon so, wo man so sagte, so, oha, aua. Das hat einen auch als Mann dann wehgetan, wenn dann auch, dann hat er einen Tritt in den Hoden gekriegt, was er wollte, das tat einem dann selber schon weh. Und das war dann wirklich auch schwierig, da die Kamera zu halten. Aber gut, es sind viele Sachen, die nicht mein Fetisch waren oder nicht mein Geschmack waren, habe ich gedreht. Aber das ist so ein bisschen hängen geblieben. Das war eine lustige Sache jetzt im Nachhinein.
Mm, okay. Ja.
Aber sonst gab es auch, wir hatten auch einmal einen schwulen Porno gehabt. Das waren zwei Männer. Und die waren aber auch so, ich glaube, die waren, ich weiß gar nicht, ob die auch privaten Paar waren, aber die sind auch so tuffig miteinander umgegangen, wie man sich das so vorstellt. Und haben dann aber in der Szene einen abgeliefert und so dachte so, also völlig zuerst so ganz ruhig und ganz sanft miteinander mit Küsschen und so. Und dann in der Szene haben die sich dann da gegenseitig anal genommen und keine Ahnung, also es ging ein Riesen, wir wussten gar nicht, wo wir da zuerst hingucken sollten. Okay. Das war schon auch eine lustige Sache, obwohl das nun auch nicht mein Fetisch ist oder mein Geschmack war, aber von der Geschichte her war es lustig.
Ja, okay, ja. Du hast wahrscheinlich eine Menge auch dann gesehen, gefilmt und so. Hast du irgendwo ein Archiv zu Hause mit all deinen Filmen?
Nee, tatsächlich nicht.
Die du dann, wenn du dann alt bist, deinem Sohn zeigen kannst, die Filme, die Papa gedreht hat?
Ich weiß gar nicht, ob der das jetzt schon weiß. Nee, ich glaube, der weiß es noch nicht.
Jetzt noch nicht.
Demnächst. Also damals war ja eben halt alles noch auf VHS-Video. Ich habe noch tatsächlich ein paar, ich glaube, ich habe noch 5, 6 Kassetten. Habe aber leider gar keinen Videorekorder mehr. Also ich müsste die mal irgendwann, werde ich mir...
Ich habe einen, den kann ich dir.
Ja, ich müsste das mal irgendwann digitalisieren. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich die heute noch toll finde. Damals ja, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ob ich die heute noch toll finde, weiß ich gar nicht. Aber es war eine lustiges Erlebnis und es war ja über, ja, ich würde sagen, über 10 Jahre habe ich das gemacht.
Mhm.
Hab sehr viele tolle Leute kennengelernt und auch mit einem Darsteller habe ich tatsächlich immer noch Kontakt über Facebook und über YouTube. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal und ab und zu schreiben wir uns über Facebook. Der Produzent von damals, der ist leider verstorben. Aber mit der Frau von ihnen habe ich noch Kontakt. Also war eine tolle Zeit.
Okay. Ja, danke dir für das Gespräch. Ich bin gespannt auf die Reaktionen von denen, die es hören.
Ja.
Wo einmal hinter die Kulissen blicken beim Porno. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anjadrews.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!